Bildung bewegt. Der Podcast.
Bildung bewegt. Der Podcast, der inspiriert. In jeder Folge erwarten euch spannende Gespräche mit Gästen aus den verschiedensten Bereichen der Bildungswelt. Wir teilen beeindruckende Lebensgeschichten, stellen innovative Projekte vor und zeigen, wie Bildung Veränderungen bewirken kann. Ob aus Unternehmen, Politik, Wirtschaft oder direkt aus dem Bildungsalltag, hier kommen Menschen zu Wort, die Bildung leben und gestalten. Mein Name ist Daniela Mietke und ich freue mich auf inspirierende Gespräche mit unseren Gästen. Willkommen zu Bildung bewegt, dem Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie Lernen wirklich passiert. Heute geht es um etwas, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr nach Bildung aussieht, der Flamenco. Doch wenn man genauer hinschaut, steckt darin unglaublich viel: Disziplin, Ausdruck, Kultur, Gemeinschaft und persönliche Entwicklung. Besonders freuen wir uns heute auf diese Folge, denn wir werfen gemeinsam einen Blick über den Tellerrand der klassischen Bildungsarbeit hinaus. Oft entstehen die wertvollsten Impulse genau dann, wenn unterschiedliche Welten aufeinandertreffen und wir entdecken, was sie miteinander verbindet. Dazu haben wir heute zwei ganz besondere Gäste eingeladen, Martina Del Prado und Emanuel Egmont. Gemeinsam leiten sie die Flamenco-Tanzschule Los Cabales in Hamburg-Altona. Martina ist Tänzerin und Flamenco-Lehrerin, Emanuel Musiker und Gitarrist. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns seid. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Sehr gerne. Wir freuen uns darüber, dass wir jetzt einen Blick in eine ganz andere Welt werfen dürfen und sind gespannt, was wir aus dem Flamenco über Lernentwicklung und Gemeinschaft mitnehmen können. An euch beide. Wir starten einmal ganz persönlich. Wie seid ihr jeweils zum Flamenco gekommen und was hat euch daran so fasziniert, dass ihr heute gemeinsam eine Tanzschule führt?
Ja, bei mir war es so, ich bin schon in ein Elternhaus hereingeboren worden. Bei uns war Musik und Tanz ganz elementar. Meine Geschwister haben ein Instrument gespielt, ich auch. Und meine Mutter hat immer sehr dafür gesorgt, dass wir Tanzunterricht bekommen haben. Das ging von Ballett über Folklore, Jazzdance. Also das hat uns sehr, sehr geprägt. Und wir sind damit aufgewachsen. Und als ich dann Ende 20 war, bin ich nach Andalusien gereist und habe dort Flamenco erleben dürfen. Und das war für mich ein ganz besonderer Moment, weil ja, es hat mich erstmal ja fasziniert, aber auch irritiert, dieser raue Gesang, ja, dieser Klagelaut in der Stimme, dann dieser Tanz, der so unglaublich kraftvoll rüberkommt. Und ab da habe ich sofort, ich kam zurück nach Deutschland und habe sofort aufgehört mit allem, was ich vorher gemacht habe und habe nur noch mich dem Flamenco gewidmet, habe sofort Spanisch gelernt und fing an mit den ersten Tanzschritten. Und eigentlich das, was mich so besonders fasziniert hat, kam eigentlich erst viel später, als ich ein bisschen mehr Kenntnisse hatte, nämlich, dass ich da Tanz und Musik miteinander verbinden konnte. Ja. Denn als Flamenco-Tänzer, Tänzerin, bist du auch gleichzeitig Musiker, nicht wegen der perkussiven Geschichten, die du machst mit Palmas, also mit dem Händeklatschen und der Fußtechnik, sondern auch insbesondere bist du musikalischer Leiter.
Ja.
Das heißt, du bestimmst eigentlich, wo es lang geht. Das kenne ich aus keinem anderen Tanz. Und es ist so, jeder hat mal den Dirigentenstab in der Hand. Das heißt, ich bestimme einen Teil des Auftretens und eben aber auch gebe den Dirigentenstab weiter an den Sänger und auch an den Gitarristen. Ja. Und so ist das ein Zusammenspiel, was ich in keiner anderen Tanzform kennengelernt habe. Und daher kam eben meine Faszination, dass ich das zusammenbringen konnte.
Das ist schon mal ein ganz beeindruckender Blick auf das Thema. Wie war das bei dir, Emanuel?
Letztlich ähnlich. Also ich bin ohne weitere Vorkenntnisse, aber auch aus einem Musikerelternhaus stammend. Mein Vater war Jazzbassist und Pianist. Und ich habe schon sehr früh angefangen mit klassischem Klavier. Also meine Welt war die Klassik und der Jazz. Als Jugendlicher in unserem Haus fanden jedes Wochenende Jazz-Sessions mit den befreundeten Musikern meines Vaters statt. Und das war schon ein großer Kontrast zwischen klassischer Musik, wo man doch einer Partitur folgt,
ja,
und auf der anderen Seite der relativ freien Jazzmusik mit vielen Möglichkeiten zur Improvisation. Ich bin auch zufällig Anfang der 80er Jahre nach Andalusien gereist mit Freunden, hatte keine Ahnung, was da so vorzufinden ist.
Ja.
Und in einer Bar fing plötzlich ein älterer Mann furchtbar an zu schreien, also zu singen. Aber für mich war es erstmal so ein glutturaler Urlaut,
ja,
wozu seltsamerweise dann die beistehenden Freunde, Bekannte Rhythmus gemacht haben mit Händeklatschen.
Ja.
Und zu meiner kompletten Verblüffung dann noch ein Gitarrist auftauchte, der zu diesem kraftvollen, rauen, wie Martina schon sagte, auch teilweise aggressiven Gesang, ganz fein ziselierte akustische Gitarrenmelodien spielte. Und dieser Kontrast, also von diesem ganz rauen, diesem urtümlichen hin zu einer sehr zivilisiert und fein auf die Töne ausgerichteten Gitarrencharakteristik, das hat mich umgehauen. So einen Kontrast habe ich nie in keiner Form der Musik bisher erlebt. Und das Zweite war, dass ich ja von der Freigebigkeit dieser Menschen, die ich da kennenlernen durfte, so begeistert war, dass ich gesagt habe, da muss ich bleiben. Auf meine Frage, wo man so Gitarre spielen lernen könnte. Ich hatte vorher so ein bisschen Gitarre gespielt, also so das typische Lagerfeuer spielen. Ist mir nur gesagt worden, also als ich fragte, wo kann ich das so lernen, dann haben sie nur gesagt, hier und jetzt, und haben mir eine Gitarre in die Hand gedrückt. Und das war das erste Mal, dass ich auch vor den Leuten in der Kneipe da versuchte, Gesang zu begleiten. Und von da an haben sie mich mitgenommen, jede Nacht. Und ich durfte immer wieder teilhaben. Keiner hat mich je gefragt, wer ich bin, was ich mache, warum ich da bin.
Ja.
Das war einfach so ein purer Ausdruck andalusischer Lebensart, die mich total umgeworfen hat.
Das hört sich bei euch beiden so schön an. Man ist wirklich ganz emotional dabei, einfach nur bei dem, was ihr berichtet, und auch schon fasziniert. Martina, du arbeitest mit Menschen über Bewegung und Tanz. Was lernen die Menschen eigentlich, wenn sie Flamenco tanzen, jenseits der Schritte und Choreografien?
Also, um das mal auf den Punkt zu bringen, kann ich sagen, sie lernen, kreativ zu sein und spontan. Sie lernen, Gefühle zu zeigen. Wir trainieren Dialogfähigkeit und Teamfähigkeit. Das sind so erstmal wichtige Sachen. Und wie starte ich damit? Also zunächst fange ich erstmal an, Material zu sammeln. Das heißt, jeder muss sich vorstellen, als hätte er eine Schatzkiste, und da kommt jetzt erstmal rein die Mittel, die wir brauchen. So, das sind die typischen Flamenco-Bewegungen, die sogenannten Markierungsschritte. Dann üben wir Koordination. Der Oberkörper macht was anderes als der Unterkörper. Rechtes Bein, linker Arm zum Beispiel. Dann befassen wir uns natürlich mit der Musik, also mit den Liedern im Flamenco. Wir üben den Rhythmus, das Händeklatschen, die sogenannten Palmas und die Fußperkussion. Und natürlich ist auch ganz wichtig die Haltung, die innere Haltung und die äußere Haltung. Und das hat natürlich auch was mit dem Ausdruck dann zu tun. Aber wichtig ist eben auch ganz besonders, und das macht auch allen immer sehr viel Freude, sich mit dem Rhythmus zu befassen. Und das gibt ja ganz verschiedene Rhythmen im Flamenco. Und das eine macht man ja, wie gesagt, mit den Füßen, die Fußperkussion, aber vor allem auch das Händeklatschen.
Ja.
Und man macht das nicht nur dann, wenn man gerade in Aktion als Tänzer ist, dann also eigentlich auch eher weniger, sondern man begleitet. Es ist ein Begleitinstrument, und das ist so unglaublich toll, dass wir so etwas haben, darüber verfügen. Und es ist bloß nicht jedem bewusst. Und ich kann das mal kurz demonstrieren.
Ja,
zum Beispiel in einem Flamenco-Thema, sagen wir mal den Tango, also einen Viervierteltrhythmus, da würde man dann so klatschen. Also 1, 2, 3, 4. Aber auch. Also mit diesem Rhythmus spielt man, und dann zum Abschluss zum Beispiel, ja, das muss man üben, den Abschluss zu hören über die Musik, über die Gitarre, was spielt sie da, und das wird eben auch trainiert.
Ja.
Und aber das ist nicht das Einzige, natürlich kommt auch noch Body Percussion, wenn man so will, dazu.
Ja.
Man, schlägt die Hände nicht nur zusammen, sondern auch auf die Schenkel, und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten.
Aber das ist alles Mittel zum Zweck. Und wir vergleichen das so ein bisschen immer wie, als wenn man eine Sprache lernt.
Ja.
Man lernt Vokabeln, man lernt die Sätze und man kann damit später Geschichten erzählen. Oder was ganz Banales, finde ich, ist zum Beispiel, wenn ich Auto fahre. Wenn ich Auto fahre, das ist auch eine motorisch komplexe Angelegenheit.
Ja. Mhm.
Und erstmal, ich muss lernen, Gas zu geben, zu kuppeln, zu bremsen, dann gleichzeitig in den Spiegel zu gucken, das Steuerrad in der Hand zu halten, zu lenken. Dann muss ich auch noch gucken, was machen die anderen Verkehrsteilnehmer. Und ich muss mich Regeln unterwerfen. Und das ist besonders eben auch besonders wichtig. Und genau das trifft eigentlich auch auf den Flamenco zu. Man ist in einer motorisch hochkomplexen Bewegung. Die Bewegungsabläufe sind sehr hochkomplex. Und dazu kommt, wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Gesang, mit dem Rhythmus, mit der Dramaturgie, mit der Haltung. Und das Ganze soll dann auch noch mit einer Leichtigkeit und mit einer Selbstverständlichkeit präsentiert werden. Mhm. Und ja, und das ist natürlich auch
das
maßgeblich
ist die Kunst,
genau für den Ausdruck. Und ja, der Ausdruck kann natürlich auch erst dann funktionieren, wenn man sich sicher fühlt, wenn man die Sicherheit hat in dem, was man da macht.
Ja.
Und da nochmal zur Haltung. Wir nehmen da eine Haltung ein, die einerseits äußerlich erstmal wirkt, dann spürt man auch innerlich etwas.
Ja.
Das macht etwas mit einem, also wirklich sich aufzurichten. Und dann überlege ich mir ja, was habe ich da eigentlich für einen Charakter jetzt gerade? Was ist das? Im Flamenco gibt es ja so viele Emotionen. Wie ist das jetzt etwas Fröhliches und Ausgelassenes, was ich da betanze? Oder drücke ich eher aus, ist das was Trauriges, was Ernsthaftes? Ist das vielleicht sogar schmerzhaft, Trauer oder Wut, was ich in Bewegung und im Gefühl habe, wenn ich tanze? Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, die Emotionen zu teilen mit diesem, sag ich mal, Trio. Also das Wichtigste ist Gesang, Tanz und die Gitarre. Und also wir sprechen davon Cante, Baile y Toque. Mhm. Und das passiert halt im spontanen Zusammenspiel. Man hört, man muss sich wirklich reinfallen lassen, die Seele öffnen und sich dem Ganzen total hingeben.
Mhm. Ich will dich einmal kurz unterbrechen, weil es schon sehr komplex ist. Du hast ja schon so viele Details jetzt gerade dargestellt und auch so viele wieder sehr leidenschaftliche Themen, die sehr präsent sind, wenn du sie berichtest. Ich möchte jetzt einmal Emmanuel wieder ins Gespräch mit dazu holen. Als Gitarrist vermittelst du den Flamenco über Musik. Wie erleben Menschen den Lernprozess auf der musikalischen Ebene? Was braucht es, um den besonderen Rhythmus und die Ausdruckskraft des Flamenco zu verstehen?
Also ich als passionierter Begleitgitarrist oder Begleiter im Flamenco, es gibt durchaus auch Solisten, die diese Laufbahn eingeschlagen haben, aber für mich ist eigentlich die Voraussetzung die Begeisterung und das Interesse am Gesang, weil der Gesang im Flamenco die Thematik vorgibt durch seine Poesie, also durch die Texte.
Mhm.
Wie Martina schon sagte, es geht um alle Lebensbereiche von Liebe, Tod, Trauer, über Ausgelassenheit bis Fröhlichkeit. Und der Gitarrist muss den Sänger begleiten, ihn stützen, das rhythmische Korsett liefern, zusammen mit der Rhythmuseinheit.
Mhm.
Und gleichzeitig sollte die Tänzerin sowohl Gitarrenmusik wie auch Gesang interpretieren.
Mhm.
Und viele, die entweder Gitarre lernen oder auch Tanz lernen, sind dann erstaunt, wie funktioniert das Zusammenspiel, wo es doch keine Partituren gibt. Wir haben keine Partituren, wir haben keine Noten aufgeschrieben, wir haben keinen Dirigenten. Und das größte Problem, was die meisten haben in dem Lernprozess, ist, diese ungeschriebenen Regeln des Zusammenwirkens, des Zusammenspiels zu erlernen.
Mhm. Aber eine sehr wichtige Kompetenz. Also wenn ich jetzt aus meiner Welt gucke, ein beeindruckendes Wissen, wenn man sowas wahrnimmt und auch lösen kann.
Ja, sicher. Es kommen ja auch noch andere Aspekte dazu, die oft überraschend sind für viele, die den Flamenco erstmal nicht kennen.
Ja.
Die Flamenco-Kunst ist weitestgehend auch heute noch eine mündlich überlieferte Kunst. Das heißt, traditionell haben wir auch im Lernprozess keine unterstützenden Hilfsmittel gehabt. Das heißt, keine Noten, keine Filmaufnahmen, keine Audioaufnahmen, die uns vielleicht ins Gedächtnis zurückholen können, was denn der Lehrer uns vorgespielt oder vorgesungen hat. Und es gibt natürlich heute andere Möglichkeiten. Viele Lehrer nutzen die, wir nicht, ich nicht. Weil ich denke, dass diese scheinbar defizitäre mündliche Überlieferung immense Vorteile birgt. Gerade ja. Was das Lerngeschehen angeht. Mhm. Wenn ich einen Gitarristen vor mir, einen Meister vor mir sitzen hat, der mir was vorspielt und ich soll es nachspielen, dann, und ich bin dann vielleicht einen Tag später zu Hause und versuche mich zu erinnern. Ich erinnere mich fast nie tongenau, sondern ich kann nur das Ungefähre mitnehmen. Mhm. Und das führt dazu, dass ich ungefähr so spiele wie der Meister. Also einen eigenen Weg, schon einen, den Ansatz für eigenes kreatives Umgehen mit dem Material angelegt ist. Und gleichzeitig muss ich, um überhaupt viel von dem Unterricht mitzunehmen, mir Techniken aneignen, gedächtnisstützende Techniken, damit ich mich gut erinnere. Im Wesentlichen macht man es darüber, so wie man sich Eselbrücken baut, indem man sich die Struktur dessen, was dargeboten wird, erklärt. Mhm. Da kommt der erste Teil, da geht die Melodie nach oben, da geht es nach unten, dann kommt eine Wiederholung. Und indem ich mir diese Stützen aufbaue, schaffe ich mir diese Eselsbrücken und gleichzeitig aber ein tieferes Verständnis für die musikalische Struktur. Was wieder unumgänglich ist, wie Martina schon sagte, für die Zusammenarbeit. Weil wenn die Tänzerin und auch der Gitarrist teilweise auch das Zepter in die Hand nehmen, müssen sie trotzdem das alles so machen, dass alle anderen mitkommen.
Ja.
Und wenn die anderen jeweils bestimmen sind, muss ich auf sie reagieren können.
Wirklich auch faszinierend, wie ein solch komplexes Zusammenspiel am Ende zu dieser Performance führt. Finde ich auch nochmal ganz toll, das so zu hören. Ich hole euch jetzt mal kurz in unsere Welt hier zurück. Wir verbinden ja Lernen klassisch eher mit Unterricht, mit Prüfungen. Und bei dem Flamenco hast du jetzt gerade deutlich gemacht, es gibt kein überliefertes Wissen im Sinne von aufgeschrieben oder aufgenommen oder Taktvorgaben, sondern ihr könnt das selber kreieren. Das heißt, das Lernen funktioniert eben anders. Vielleicht kannst du den Gedanken nochmal weiter ausführen.
Also muss ich kurz widersprechen. Natürlich gibt es Überlieferungen, die eben mündlich geschehen sind bisher. Aber mittlerweile muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, mittlerweile kann man Flamenco auch durchaus an Universitäten studieren. Es werden Noten zur Hilfe gezogen, es werden Video- und Audioaufnahmen zur Hilfe gezogen. Wir müssen generell sagen, wenn wir beide jetzt über Flamenco reden, reden wir nur von unserer Sicht auf Flamenco, von unserer Interpretation dieser Kunst, die einer sehr traditionellen Linie folgt, wo Flamenco eben wirklich als eine Dialogkunst gesehen wird. Mhm. Und wir versuchen unseren Schülern oder auch in unserem Unterricht immer wieder dieses Dialoghaft oder die Voraussetzung für einen Dialog zum Thema zu machen. Und da sind dann auch noch ganz andere Befähigungen, die man, sag ich mal, nebenbei erlernt, die aber nicht unwichtig sind für unser Leben, die eine große Rolle spielen. Einen guten Dialog zu führen heißt, dass man generell ergebnisoffen ist, dass die Hierarchien nicht festgelegt sind, sondern wie im Flamenco zum Beispiel der Bestimmer immer wechselt. Mhm. Und das muss man zulassen können und das muss man auch trainieren, damit das Zusammenarbeiten funktioniert. Und ich glaube, das kann man auch im Allgemeinen als Teamfähigkeit oder Ertüchtigung zur Teamfähigkeit bezeichnen.
Mhm. Liebe Martina, du erlebst ja die Entwicklung der Tanzschülerinnen und Tanzschüler über eine längere Zeit. Was verändert sich bei Menschen, wenn sie regelmäßig tanzen?
Ja, ich bin selbst immer wieder neu überrascht, was für eine persönliche Entwicklung stattfindet. Also ihre Ausstrahlung wirkt ganz anders. Sie werden selbstsicherer. Sie haben ein ganz anderes Auftreten. Sie sind sich selbst bewusster. Und das kann man natürlich auch in viele andere Lebensbereiche übertragen. Wenn Sie zum Beispiel in ein Gespräch mit Ihrem Chef gehen, dann haben Sie bestimmt ein ganz anderes Standing als vorher, weil Sie eben auch eine Haltung einnehmen. Also das kann ich schon auf jeden Fall feststellen.
Ja. Nochmal, Emanuel, zu dem Zusammenspiel zwischen Musik und Tanz, was ja beim Flamenco ineinander verschmilzt. Kann man das so sagen? Ist das Wort verschmelzen richtig oder wäre das eine falsche Ausdrucksweise?
Naja, in der Flamenco-Welt, es gibt ganze Regionen oder Dörfer, in denen wenig getanzt wird und eigentlich der Gesang im Vordergrund steht und vor allen Dingen die Poesie. Also gerade die Poesie ist sehr in der volkstümlichen andalusischen Lebenswelt angesiedelt und landläufig ist, der Gesang steht im Vordergrund, die Poesie, dazu kommt die Gitarre, die Rhythmik. Und in wenigen Momenten an bestimmten Orten, Sevilla ist so ein Hauptort oder Jerez, da wird natürlich auch viel getanzt. Aber wenn man so in einer, sag ich mal, in einer Kaschemme irgendwo Flamenco erlebt, ist meistens kein Tanzboden da. Die Tanztänzerin hat keine Tanzschuhe und dann wird ein bisschen improvisiert tänzerisch. Ja. Aber der Tanz spielt dann nicht diese Rolle, mhm, wie das, was man auf der Bühne erleben kann.
Mhm. Flamenco, wir hatten das Thema vorhin schon mal, wirkt ja so mühelos und so kraftlos. Und das ist ja offensichtlich auch ein Trainings- und Lernprozess. Wie viel Disziplin und Durchhaltevermögen steckt denn dahinter, liebe Martina?
Ja, das ist vielleicht damit zu vergleichen, wenn ich ein Instrument lernen möchte. Je mehr ich übe, desto größere Fortschritte mache ich. Mhm. Und im Flamenco ist es so, man kann mit wenig schon ganz viel erreichen. Und es ist auch mit dem eigenen Anspruch zu verknüpfen. Was möchte ich gerne erreichen? Reicht es mir schon, einmal die Woche zu kommen und mich damit zu befassen? Oder will ich mehr? Will ich intensiver das lernen? Will ich kompliziertere Tänze lernen? Also das hängt eben ganz davon ab, wie man selbst daran geht. Mhm. Und natürlich, ja, das erfordert Disziplin.
Ja. Ja. Also es liegt niemandem zu, alle müssen üben.
Richtig. Genau.
Wie gehst du denn mit Unsicherheiten und Ängsten der Teilnehmenden um? Kommt das vor, dass sie auch sehr hier vielleicht schüchtern sind und sich das gar nicht so trauen am Anfang?
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke und spüre das, wenn sie das erste Mal da sind, dann sind sie meistens sehr nervös und aufgeregt. Und ich gehe damit so um, erstmal muss ich Vertrauen schaffen. Und das schaffe ich damit, dass ich erstmal ins Gespräch komme mit ihnen, dass wir uns gegenseitig auch vorstellen, dass ich in Erfahrung bringe, was hat sie überhaupt dazu angeregt zu kommen. Das ist schon mal eine wunderbare Basis, so lernt man sich schon etwas kennen. Mhm. Und dann hole ich sie ab, wo sie sind, denn sie kommen ja, um zu tanzen.
Ja.
Und ja, sie haben meistens so viel Respekt vor dem Flamenco und sind eher eingeschüchtert. Und deswegen fange ich erstmal an, meistens so Popmusik aufzulegen, dass sie einfach erstmal nur ins Tanzen kommen. Und dann sage ich, ja, das ist, die Musik kennt ihr. Mhm. Aber im Flamenco müsst ihr die Musik kennenlernen, dann könnt ihr genauso frei tanzen. Mhm. Und ja, das verstehen sie sehr gut. Und dann haben sie auch sich das, was mit dem Rhythmus passiert, das ist genauso, dass sie eigentlich, viele sagen, ich habe keinen Rhythmus, ich bin da untalentiert. Aber jeder trägt eigentlich Rhythmus in sich, denn man braucht nur auf sein Herz zu hören, seinen Herzschlag, und das ist total rhythmisch. Und was wir am Anfang dann auch machen, ist erstmal nur gehen. Jeder kann gehen, aber wie gehe ich? Ich nehme meine Haltung ein. Gehe ich majestätisch? Gehe ich fröhlich, aufgeweckt, oder gehe ich mehr introvertiert durch den Raum? Also das sind so Sachen, womit ich anfange.
Ja.
Und ganz wichtig ist auch die positive Rückmeldung, also dass sie die Angst auch verlieren. Das kommt mit der Zeit, wird das auch geschult, dass man wirklich sich vorstellt, da ist jetzt jemand, der traut sich etwas, der gibt was rein, der beschenkt uns durch seinen Tanz, durch sein Dasein. Und wir unterstützen das, indem wir Zurufe äußern. Ah. Also daher kommt dieses Olé. Ja.
Ja.
Und, aber man ruft auch, oh, du bist toll und du bist schön und ja, du machst das richtig gut und wie elegant und wie toll du aussiehst. Also das spielt auch alles eine Rolle. Mhm. Denn wie gesagt, es ist ein Geschenk für uns und jeder ist einzigartig. Und darum geht das auch. Es geht um die Einzigartigkeit. Das muss sich jeder bewusst machen. Wir sind nicht geklont.
Ja.
Und es darf auch jeder aussehen, wie er aussieht. Also ob man nur groß, klein, dick, dünn, das spielt überhaupt keine Rolle. Auch das Alter spielt keine Rolle. Das Entscheidende ist, was jeder ist eben einzigartig und was jeder reingibt.
Mhm. Ich gehe noch mal einen Schritt wieder zu Emmanuel. Du hast uns ja vorhin so schön ein Bild gezeichnet, wie du in Andalusien warst, wie du mitgenommen wurdest in diese Art Performance und quasi einfach mitgemacht hast und gelernt hast. Magst du noch mal etwas erzählen zu dem kulturellen Hintergrund, wie es sich für dich darstellt und wie ihr das auch jetzt in eurer Tanzschule mit vermittelt?
Ja, wie gesagt, ich bin mit offenen Armen aufgenommen worden. Mhm. Und das hat sich über Jahrzehnte so fortgesetzt. Wir hatten das große Glück, über unser Interesse und natürlich auch dem respektvollen Gegenübertreten, dass wir uns, glaube ich, immer zu eigen gemacht haben, in die innersten Kreise reingewählt zu werden. Das heißt, Freundschaften geschlossen zu haben mit den Meistern dieser Kunst. Und letztlich funktioniert das nur, wenn man einen Zugang auch zu der Kultur hat. Mhm. Und abgesehen davon, dass man natürlich die Sprache lernen kann, um mehr zu verstehen, dass man sich einlassen muss auf diese Kultur, gibt es vor allen Dingen, wie Martina schon angesprochen hatte, in der andalusischen Lebensart so eine Kultur der gegenseitigen Beförderung. Und das zeigt sich ganz deutlich in dem, was Martina angesprochen hatte, mit dem sogenannten Jaleo. Also diese, das merkt man schon, wenn man auf den Markt einkaufen geht. Wenn die Marktverkäuferin zu dir als wildfremden Menschen sagt, na du kleiner Prinz, was kann ich dir heute Gutes tun? Es ist eine ganz andere Körperlichkeit, es ist ein bewussterer Umgehen miteinander. Ich habe niemals erlebt, dass ich da in eine Kneipe reingehe und nicht alle sofort mitgekriegt haben, dass ich da bin. Das passiert mir hier nicht. Und das liegt nicht an mir, sondern das liegt an der Aufmerksamkeit, die alle sich gegenseitig entgegenbringen. Und wir versuchen natürlich viel auch von dieser Lebensart weiterzugeben, indem wir regelmäßig auch Reisen mit unseren Schülern nach Andalusien machen. Und auch dem Rechnung zu tragen, dass eigentlich Flamenco traditionell aus dem intimen Freundeskreis, dem Familienkreis, dem Hinterhof, wo sich die Familien getroffen haben, zusammen gekocht haben, gegessen haben, gespielt haben, getanzt haben, dass eigentlich dort der Flamenco geboren wurde und auch diesen intimen Charakter braucht, wenn denn wirklich der einzelne Teilnehmer sein Innerstes zum Ausdruck bringen möchte. Das bedeutet immer, man braucht eine Menge Vertrauen.
Ja.
Und dieses Vertrauen muss man, wenn man hier in Norddeutschland sitzt und das hier vielleicht nicht so zur Kultur gehört, durch die Ausrichtung der Veranstaltungen, ob das nur Lehrveranstaltungen sind oder ob das Veranstaltungen in unserem Flamenco-Verein waren, das muss man herstellen. Mhm. Und deshalb kommt diese kleine Gruppe dem entgegen, wenn man sich kennt. Und wenn man auch weiß, meine Kollegen fangen mich auf.
Ja.
Ein wesentliches Moment des Flamenco ist die Improvisation. Mhm. Und Improvisation ist immer ein Tanz auf Messerschneide. Es kann ganz toll werden, es kann auch in die Hose gehen. Und wenn es in die Hose geht, brauche ich ein Gegenüber, das mich auffängt. Das heißt, die Gruppe muss mich auffangen, die Kollegen, der Gitarrist, der Sänger muss mitgehen, damit ich möglichst elegant wieder aufstehen kann.
Mhm.
Und das versuchen wir zu kultivieren und da merken wir auch, dass das gerade Menschen, die vielleicht hier in einer Umgebung groß geworden sind, die nicht so auf die Beförderung setzt des anderen, sondern eher so kritikorientiert ist. Mhm. Oh, guck mal, da ist was falsch gemacht worden und der Ton war nicht sauber und das war nicht. Dass wir da was entgegensetzen, um auch dieses Grundvertrauen zu schaffen, dass man sich in die Runde stellt und von sich etwas preisgibt, sodass es dann, wie Martina sagt, für alle ein Geschenk ist in dem Moment.
Das sind auch wieder so schöne Formulierungen. Mein Herz geht auf, wenn ich dir zuhöre. Und man kann ganz viel übertragen, auch in unser alltägliches Handeln. Diese Wertschätzung, das quasi gegenseitig befördern, gefällt mir unheimlich gut. Nochmal auch an dich, Martina. Du hast ja auch vorhin skizziert, es ist egal, wie die Menschen sind. Das heißt, ihr habt ganz unterschiedliche Personen bei euch aus unterschiedlichen Berufen und Lebensgeschichten. Und es funktioniert gut, erläutert das einfach nochmal.
Ja, es geht eigentlich nur um die Person an sich und nicht darum, was machst du beruflich. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe gar keine Ahnung, was meine Schüler eigentlich so beruflich machen.
Mhm.
Jeder bringt das mit rein, was er kann. Und ja, es zählt die Person und wie ist diese Person? Und das ist das Wichtigste eigentlich. Ja.
Ja, da kann man vielleicht noch hinzufügen, das hat auch viel mit der von uns langsam oder sicher schon adaptierten Lebensart zu tun. Es gibt so eine schöne Begrüßungsformel in Andalusien, sagt man, wie geht's dir? ¿Qué tal? Und wie würden wir hier in Deutschland antworten? Mir geht's gut, mir geht's nicht so gut, wie auch immer. Und viele Andalusier sagen dann, aquí estamos, hier sind wir. Und das sagt viel auch über das aus, was man für den Flamenco präsent halten muss oder erlernen muss, das im Hier und Jetzt zu sein. Man hat sowieso als Bühnenkünstler, ob Flamenco oder andere Formen der darstellenden Kunst, man hat immer nur den einen Moment.
Mhm.
Man kann nicht wiederholen, man kann nicht sagen, so jetzt machen wir mal Stopp, jetzt machen wir es nochmal. In einer Zusammenkunft, wenn ein Stück gespielt wird und ich stehe auf und tanze, habe ich diesen einen Moment.
Mhm.
Und klar, wenn es ganz schief geht, dann setze ich mich wieder hin und dann kommt der nächste Versuch.
Mhm.
Aber auf jeden Fall funktionieren kann es nur, wenn man im Hier und Jetzt ist und wenn man alles andere ausklingt. Und deswegen sollten auch Fragen nach Alter, sozialem Status und sonst viel keine Rolle spielen.
Ja.
Auch die Ästhetik im Flamenco ist eine ganz andere, die auch einem vielleicht hier doch vorherrschenden und immer wieder zu Problemen führenden Körperbild entgegenspricht. Mhm. Also die erste Tänzerin, von der ich begeistert war, war 93. Ihr musste mit dem Stock auf der Bühne geholfen werden. Und sie konnte eigentlich nur mit einem Arm tanzen. Aber das hat sie so elegant gemacht und so schön. Damit hat sie so viele Geschichten erzählt, dass, dass viele junge, virtuos tanzende Tänzerinnen dagegen für mich langweilig erschienen.
Ja.
Und genauso ist es auch im Flamenco. Es gibt kein, wir haben kein Schönheitsbild, das nach, nach Zentimetern gemessen wird oder auf Laufstegen definiert wird, sondern es geht um die Schönheit, die jeder Einzelne aus sich selbst herausholen kann. Und wenn wir dabei helfen können, dann sind alle Teilnehmer glücklich.
Mhm. Ihr habt jetzt schon ein sehr komplexes Bild gezeichnet zum Thema Flamenco. Wenn ihr jeweils eine Sache nennen müsstet, welche wichtigste Lebenslektion hat euch der Flamenco persönlich beigebracht? Also es ist sehr komplex. Ist es möglich, eins hervorzuheben, jeweils für euch beide, wo ihr sagt, das war ganz besonders wichtig?
Ja, für mich, und davon bin ich wirklich überzeugt, ich weiß, dass es so ist, und auch durch meine persönliche Erfahrung, ich weiß, dass in jedem von uns ungeahnte Fähigkeiten stecken, die wir nur wachküssen müssen. Davon ahnt man vielleicht gar nichts, aber das ist wirklich, man traut sich manches gar nicht zu, aber doch, es steckt eine ganze Menge in jedem Einzelnen von uns. Und ja, wir helfen dabei, dieses Wach zu küssen.
Okay. Und bei dir, Emanuel?
Was mir in allen möglichen Lebenssituationen immer wieder viel Kraft gibt, das ist, was viele Kunstformen können, aber der Flamenco für mich ganz speziell, weil er so themenübergreifend arbeitet. Ich habe schon gesagt, von Liebe über Schmerz bis hin zu Ausgelassenheit, Fröhlichkeit. Dass man mithilfe des Flamenco dem Schmerz und selbst dem Schmerz und der Traurigkeit Schönheit geben kann, ein schönes Antlitz geben kann, das ist unheimlich tröstend und das hilft mir im Leben stets weiter.
Schön. Bevor ich jetzt sozusagen in so eine Abschlussphase gehe, gibt es etwas, was ihr noch sagen möchtet, was ihr irgendwie noch nicht platzieren konntet, aber was total wichtig wäre?
Ja, auch auf die Gefahren, dass ich das vielleicht wiederhole. Also was ganz wichtig ist, dass man eben bei sich bleibt, dass man ehrlich mit sich selbst umgeht, dass man Respekt vor den anderen auch hat, vor dieser Kunst auch insbesondere. Und dass man ja authentisch bleibt. Und genau das ist auch das, was die Zuschauer auch sehen möchten. Und ja, wir sind menschlich.
Ja, Leute, traut euch, eure Emotionen mit anderen zu teilen. Es ist ein wunderschönes Erlebnis.
Sehr schön. Vielen Dank, Martina und Emanuel, für eure Offenheit, eure inspirierenden Einblicke und dafür, dass ihr uns gezeigt habt, wie viel Lernen, Wachstum und Lebensfreude in Flamenco stecken können. Es war spannend zu hören, wie Tanz weit über Technik und Bewegung hinausgeht und wie Mut, Geduld, Ausdruck, Gemeinschaft Menschen auf ihrem persönlichen Weg begleiten können. Diese Gespräche erinnern uns daran, dass Bildung weit mehr ist, als Wissen zu erwerben. Sie entsteht überall dort, wo Menschen Neues wagen, Erfahrungen sammeln und über sich hinauswachsen, sei es im Klassenzimmer, im Berufsleben oder eben auf der Tanzfläche. Vielen Dank, dass Sie heute bei einer Folge von Bildung bewegt dabei wart.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke auch.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin bleibt neugierig, bleibt in Bewegung und macht euren eigenen Lernweg zu etwas Besonderem. Bis zur nächsten Folge von Bildung bewegt.